Das ist sie, die brandneue Folge Wieso, Weshalb Album, euer 88.6 Rot-Weiß-Rock-Podcast. Heute bei mir zu Gast Velvet Wasted aus Graz mit ihrem aktuellen Album Everleaf. So, gehen wir's an. Heute bei Wieso, Weshalb Album Velvet Wasted.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass dieser zeitige Termin heute um 9 hingehaut hat. War das schlimm für euch, früh aufzustehen?
Nö, eigentlich nicht, oder? Ich meine, gestern waren wir noch ein bisschen am Gürtel unterwegs.
Hey. Aber die Sonne war schon schön heute in der Früh, dass wir uns gar nicht
haben. Ja, der hat schon aufgeweckt.
Genau, wir haben den Absprung noch geschafft, rechtzeitig.
Gerade so. Sandro, Max, David, Anthony.
Genau.
Okay, ihr kommt aus Graz.
Ja.
Größtenteils.
Genau.
Was heißt größtenteils?
Ich bin eigentlich ursprünglich aus Deutschland, aber jetzt bin ich Österreicher.
Ich habe es mir schon gedacht bei der deutschen Nummer.
Die ist manchmal sogar gut.
Soll ich abheben oder nicht?
Das ist dann manchmal, das wirkt dann international. Dann gehen wir manchmal dran.
Das stimmt, aber aufs Internationale gehen wir später noch ein bisschen ein. Ich sag's mal so, ich habe mir angeschaut, wo man euch auf Spotify hört. Mhm. Und das ist schon ziemlich international geworden. Aber darauf gehen wir später ein. Erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr in der Band, was sind eure Rollenaufgaben?
Also ich bin der Max, ich singe und spiele Rhythmusgitarre bei Velvet Wasted. Bin der große Blonde.
Ansonsten der große Blonde.
Manchmal mit dem Kurt Cobain werde ich verglichen.
Habe ich mir auch
schon gedacht. Seit ich mir die Haare ein bisschen kürzer geschnitten habe. Ansonsten, ich bin der, wo aus Deutschland hergekommen ist und jetzt unheimlich glücklich ist, in Österreich zu sein. Und,
das musst du jetzt sagen, gell?
Na, tatsächlich. Österreich ist
woher kommst du aus Deutschland?
Das schönere Deutschland.
Hallo, Entschuldigung. Okay, jetzt. Piano. Woher kommst du aus Deutschland?
Aus Stuttgart.
Stuttgart.
Um genau zu sein, aus Sindelfing.
Das ist oben links.
Das ist ein bisschen runter und rechts.
Ein bisschen peinlich, ich habe keine Ahnung von der Deutschlandkarte. Ich weiß nur, Hamburg, Berlin, München, außen.
Genau.
Das ist was.
Genau.
Und schreibst du die Texte?
Ich schreibe vorwiegend die Texte, ja.
Okay.
Ich bin der Sandro, bin der, wenn man das heute schon so benennen, der Lead-Gitarrist.
Der mit dem Hut.
Genau, der mit dem Hut. Genau, Gitarrist der Band. Froh, heute da zu sein. Voll, machen wir weiter.
Ja, hallo, ich bin der David, ich bin der Schlagzeuger der Band. Mich sieht man eher seltener, weil ich halt hinten bin und sitze. Und das passt mir manchmal auch ganz gut, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich da den großen Blonden vor mir als Schutzmauer habe. Nee, das meine ich voll ernst. Ja, genau.
Hast du irgendwas, worüber du reden möchtest?
Ich will... Nein, ich meine das wirklich ernst. Also ich fühle mich wohl. Hinterm Schlagzeug.
Ja, wobei, das klingt gerade so, als wärst du voll schüchtern, dabei bist du das gar nicht.
Soll ich nochmal anfangen? Hallo, ich bin der David. Ich bin der nicht so schüchterne Schlagzeuger von Velvet Wasted.
Und ich stehe eigentlich immer hinterm Schlagzeug.
Genau. Ja, genau. Und in den nächsten Shows werdet ihr es live erleben, wie das Schlagzeug vorne stehen wird.
Genau, das gibt es eigentlich eh selten.
Wir haben uns da ein paar Sachen überlegt.
Was heißt das?
Drums first.
Genau.
Aber echt jetzt?
Nein. Wobei wir es tatsächlich
obwohl eigentlich wir hatten schon Shows, wo wir eine sehr breite Bühne hatten und da war es möglich, dass wir quasi uns so ein bisschen schräg nebeneinander aufstellen. Das war eigentlich ganz cool. Sowas. Ja, man wieder mal noch.
Dann sieht man sich auch ein bisschen mehr beim Gig.
Genau.
Ich finde es immer so schade. Ich sehe die anderen meistens nicht und die anderen, ich meine, ich stehe immer so vor dem Mikrofon und.
Ja, aber David, was soll der David sagen? Der David sieht nur eure Rücken.
Ja, oder Ärsche. Ja. Genau. Entschuldigung, das darf man gar nicht sagen.
Hier schon.
Ah ja, okay.
Ihr habt euer Debütalbum rausgebracht am 20. März, Everleaf. Wie würdet ihr allgemein eure Musik beschreiben? Weil ich meine, über das Album reden wir später noch ein bisschen. Aber wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Ihr macht Indie-Rock.
Wir sagen immer, wir machen Indie-Rock. Mhm. Irgendwas zwischen Velvet und Wasted. Also es ist irgendwo im Namen unsere DNA mit drin quasi, dass wir eine poppige Seite haben und eine rockige Seite. Und in dem Spektrum gibt es dann irgendwie alles.
Woher kommt der Begriff Velvet Wasted?
Boah.
Aus dem Englischen. Also,
das ist ein Dialekt. Weiß nicht, der Name, der hat den, ist ja mal ganz wichtig, dass du einen Namen findest, den es nicht gibt. Also es gibt keine andere Band auf dieser Welt, die so heißt. Und der war irgendwie relativ schnell mal klar am Anfang. Also es ist nicht unbedingt jetzt von Velvet Revolver oder von Velvet Underground abgeleitet. Es war irgendwie dieses Velvet da und dann war noch die Frage, okay, was ist das Rockige? Okay, ist das Wasted? Und dann war relativ schnell mal irgendwie so, ja klar, okay, das sind wir auch irgendwie von der Musik.
Wer ist auf die Idee gekommen?
Ich habe tatsächlich quasi, bevor wir eigentlich so als Band ganz komplett waren, habe ich schon Instagram und so ein bisschen so die Sachen schon gesaved gehabt, weil ich dachte, eigentlich ganz cooler Name. Und dann haben wir uns irgendwann mal unterhalten, hey, was, wo wir dann gemeinsam waren, wie soll die Band heißen? Ist es das schon? Okay, ja, eigentlich, ja, passt. Und dann, da war es das.
Da waren wir schnell.
Ja, das hat uns alle eigentlich sehr schnell recht gut gepasst. Und das entspricht auch der Musik, die wir machen. Echt gut.
Und das war 2020.
Genau.
Okay, seitdem gibt es euch. Ihr habt Singles und 2 EPs released. Warum erst jetzt ein Album?
Weil wir ein bisschen haben reifen müssen, glaube ich so. Weil wir, also ich finde, wenn man die erste EP hört und die ersten Songs, die klingen auch noch ein bisschen anders als die zweite EP und die Songs, die wir dann danach in die Welt rausgelassen haben. Und ich finde, irgendwie sind wir dann als Band und als Menschen zusammengewachsen und haben dann einfach irgendwann gesagt, okay, jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für ein Album.
Und inwiefern würdet ihr sagen, klingt es anders?
Ich glaube, wir sind breiter. Bei dem Album können wir jetzt zeigen, was wir so alles können. Also von wirklich sehr poppigen Songs, die irgendwie viel im Radio laufen, bis hin zu Songs, die vielleicht ein bisschen mehr edgy, ein bisschen mehr underground sind, ein bisschen mehr vielleicht wasted in mancher Hinsicht. Genau. Und das ist natürlich auch so, du baust als Band erstmal ja irgendwie ein bisschen dich auf. Wir haben ja gestartet in Corona, das war natürlich ganz, ganz schwierig. Dann sagst du nicht, okay, wir machen jetzt sofort irgendwie ein Album. Wir haben uns getroffen tatsächlich Weihnachten 2019, waren wir dann komplett. Mit 2020 sind wir gestartet, gleich ins Studio und haben die EP aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen gleich irgendwie das nutzen alles. Und haben dann halt 2-3 Jahre ein bisschen durch die Corona-Phase immer wieder im Sommer halt dann gespielt, ein bisschen aufgebaut und jetzt eigentlich seit den letzten 3 Jahren sind wir halt voll unterwegs, seitdem alles wieder offen ist. Und
ihr seid aber schon die gleiche Besetzung.
Gleiche Besetzung, genau. Von Anfang an.
Ja, sehr cool. Hat man nicht immer. Das ist mittlerweile selten.
Das ist, genau.
War Corona der Faktor, warum ihr gesagt habt, wir gründen jetzt eine Band? Oder wäre das so oder so passiert?
Nein, eigentlich nicht. Hat ich gesagt, also es war... Ich muss gerade selber überlegen.
Corona war ja noch gar nicht absehbar.
Genau, also wir haben uns sozusagen.
Okay. Also wir hatten da wirklich genau noch diese kurze Zeit davor, wo wir das.
Also wir haben uns davor kennengelernt. Davor eben ist sozusagen diese Idee, sofort entstanden, dass wir eine Band machen.
Genau.
Und dann ist sozusagen Corona gekommen. Also wenn ich das jetzt richtig.
Wir waren im Studio und haben aufgenommen, da war der erste Lockdown.
Ja, genau.
Kurz, also wir sind ganz normal reingestartet in so eine Band, wie man halt reinstartet, voll euphorisch. Okay, hey, lass was starten.
Wir treffen uns jetzt jeden Tag zu Proben.
Das war dann tatsächlich der Fall.
Ja, okay, danke, oder?
Also durch Covid war das dann schon möglich. Das war die,
oft heimlich,
die Stadt
im Verbotenen haben wir uns
getroffen. Nur mit Maske.
Mit Maske und mit Mindestabstand.
Genau.
Und vor 22 Uhr.
4 Babyelefanten im Proberaum gehabt.
Voll.
Damit wir ja die Distanz abschätzen können. Ja, so war das.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Der Sandro und ich kennen uns eigentlich schon recht lange aus Schulzeiten. Wir sind in Graz auf die Drakengasse Musikgymnasium gegangen.
Shoutout.
Ja. Ja, da hat schon viel begonnen eigentlich. Ja. Und den Toni kennen wir zwei auch schon aus der Grazer Musikszene. Der hat bei einer damals recht bekannteren Band in Graz gespielt, Walk in the Park. Hat man auch hin und wieder gesehen. Und den Max haben wir durch einen sehr glücklichen Zufall kennengelernt im Vakuum, einem auch sehr netten Lokal in Graz, wo der Sandro eine Open Mic Stage betreut hat und ich ihn an dem Tag zufällig besucht habe, der Max sich aufgebaut hat, angefangen hat zum Singen und wir sind direkt zu ihm hin und haben gefragt, ob wir nicht gleich morgen was gemeinsam ausprobieren wollen.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ja, tatsächlich. Er war schon ziemlich gut.
Ja. Werde ich nie vergessen, the thrill is gone.
Ich habe das gar nicht so gut in Erinnerung, aber...
Das war's aber. Es hat uns schon direkt gecatcht.
Ja, zum Glück, hey.
kurz darauf haben wir dann eigentlich den...
So tiefe Blickkontakt gerade.
Wir sehen gar nicht. Wir sehen.
wie auf der Bühne.
Ich spüre es.
Ja. Spürst du den Blick durch den Monitor?
Ja, ist so. Den spüre ich. Ja, es war total cool, dass wir uns wirklich an dem Abend irgendwie so wir drei uns kennengelernt haben. Der Toni ist dann kurz darauf auch mit einer sehr witzigen Story dazugestoßen. Ich habe eigentlich immer Open Mic Night gespielt, wie ich nach Graz gezogen bin und wollte unbedingt in einer Band spielen. Ich habe dann immer gesagt, hey, nach jedem Mal, wo ich gespielt habe, ich suche Leute für eine Band, die möchte gerne in der Band spielen und so. Und da haben sich dann auch immer wieder Leute gemeldet, aber gibt es dann auch immer wieder komische Begegnungen in komischen Proberäumen und so. Also es waren so 2-3 Begegnungen davor, bevor ich die Jungs kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß auch nicht so, zum ist Beispiel? Das Richtige. Da hat mir irgend so ein Typ, hat mich zu sich in die Wohnung eingeladen.
Oh Gott.
Das fängt sehr schön.
Ja, das klingt jetzt falsch. Nee, und dann, wie hieß denn der überhaupt? Mir fällt nicht mehr ein, wie er hieß, aber ich bin auf jeden Fall sehr besser. Und dann bin ich da vorbei, halt zum Jammen irgendwie so. Und dann hat er so einen Mitbewohner gehabt, der ist irgendwie komplett ausgerastet. Ich glaube, da war auf irgendwas hängen geblieben. Und dann habe ich gedacht, okay, ist das die Musikszene in Graz? Und ich wurde dann aber schnell eines Besseren belehrt. Also,
Gottes Willen.
Ja, ist ganz komisch. Aber
wo sucht man sonst, wenn man eine Band gründen will, nach Mitgliedern? Ist es so eher Facebook oder?
Tatsächlich, wir haben uns im Vakuum kennengelernt, wie gesagt. Und das ist so ein Venue, da gibt es auch oft Open Mic und irgendwelche Jams und so. Und da geht man, das ist eigentlich die beste Adresse tatsächlich. Wenn du sagst, du willst in Graz jemanden finden, zu Musik machen, dann ist das der Place.
Okay.
Da bin ich leider nicht am Anfang hingegangen. Ich war anders unterwegs.
Und war dir immer schon musikalisch?
Ja, immer ist so eine Definition, aber schon ja, seit der Kindheit, würde ich sagen. Und eben, so wie der David vorher gemeint hat, eben, wir sind gemeinsam eben aufs Musikgymnasium gegangen, haben eben eh davor dann, eigentlich ganz ursprünglich haben wir uns sogar in der Schulband so getroffen,
stimmt.
Also dass wir das erste Mal miteinander gespielt haben.
Ja, wir hatten schon, das ist die dritte Band, in der wir gemeinsam
spielen. Ja, genau. Dann habe eben ich lange Zeit eine eigene Band gehabt, mit der ich viel unterwegs war und die ist dann irgendwann dem Ende zugegangen und dann wollte ich ein anderes Projekt gründen und dann ist der David eingestiegen als Schlagzeuger und so war irgendwie schon ein bisschen die Vor-Connection da. Genau, und dann eben, wie wir vorher erzählt haben, den Max kennengelernt und den Toni auch.
Den Toni.
Aber ja, also auf die Frage zurückzukommen, ich fühle mich schon wieder schlechter Politiker.
Aus, alles gut, wir haben Zeit.
Ja, schon früh musikalisch. Also.
Ich bin der Einzige, der nicht wirklich musikalisch war am Anfang. Also ich habe mit, ich war wahrscheinlich 18, 19, mir dann die erste Akustikgitarre gekauft. Okay. Mein Papa kann ein bisschen Gitarre spielen und ich habe gedacht, ich würde auch gerne so ein paar Songs am Lagerfeuer irgendwie so ein bisschen.
Sag jetzt nicht Oasis, bitte nicht Oasis.
Wonderwall natürlich. Ah. Natürlich nicht. Und ich habe davor viel Sport gemacht, wie ich kleiner war, jünger war, kleiner, war auch schon groß. Da. das ist dann immer mehr geworden. Und dann, aber erst seitdem ich eigentlich in Graz bin, ist dann wirklich mehr daraus geworden. Also es ist auch meine erste Band tatsächlich.
Okay.
Und bin unheimlich glücklich, dass ich so toll aufgenommen worden bin von den Musikveteranen. genau.
Und war für euch von Anfang an klar, wer was macht?
Instrumenten denn? Ja, das war eigentlich relativ schnell klar. Also es war auch so die klassische Rockbesetzung, es hat gepasst. Wir haben eigentlich auch bis auf jetzt die Shows, die letzten drei, die wir hatten, da waren zwei Freunde von uns mit auf der Bühne als Unterstützung. Kommen wir zu viert eigentlich gut aus mit der Besetzung so.
Und was würdet ihr sagen, hat sich seit den Anfängen 2020 am meisten verändert?
Bei uns so musikalisch? Ja. Boah, viel, hätte ich gesagt. Also letztens haben wir drüber gesprochen einmal. Ich weiß noch, wir haben einmal, das war in dem alten Proberaum, wo wir oft mit dem Mengo Malur abgeboten
haben.
Genau, da haben wir mal eine Probe gehabt und da weiß ich noch, dass auch so ein bisschen ein Wunsch von mir war oder von uns gemeinsam irgendwie, dass wir es vielleicht so nach der ersten EP ein bisschen moderner klingen lassen könnten. Das war so ein bisschen ein Wunsch. Also weil wir kommen schon, also besonders der Max und ich, der David ist so und so sehr vielseitig musikalisch, aber wir kommen vielleicht schon so ein bisschen aus einer oldschooligen Ecke, so von der Prägung her, also schon irgendwie so.
Ja, jeder, der Gitarre spielt.
Ja, genau, ja. Das ist irgendwie, das ist, glaube ich, schon stark in unserer DNA drin. Das ist auch so bei der ersten EP gewesen. Da waren wir definitiv noch eher so im Soul-Rock-Bereich.
So oldschooliger vielleicht.
Genau, und die Transition, glaube ich, haben wir definitiv gemacht, weil wir sie uns irgendwie vorgenommen haben, dass wir uns einfach noch viel mehr gespielt haben mit Sounds, mit ja, das Ganze produzieren, und wir wollten einfach ja ein bisschen was Moderneres irgendwie reinkriegen. Und
ja. Ich glaube, wir haben extrem viel dazugelernt. Wir machen alles selber, wir sind die volle DIY-Band, also wir haben eigenes Label, eigene Booking-Agentur, machen alles. Vom Merch bis zur Musikvideo machen wir extrem viel selber.
Wie lernt man das?
Machen. Einfach probieren. Es, die Antwort ist da draußen im Netz immer. Also ich finde, wenn du auf YouTube schaust oder irgendwo anders, findest du eigentlich relativ schnell. Ich glaube, wenn der Wille da ist, dann ist der auch der Weg irgendwie. Und so ist es auch irgendwie beim Musikmachen. Also zum Beispiel bei dem Album, wir haben die, sag ich mal, Basic Tracks, also Schlagzeug, Gitarre, Bass, haben wir aufgenommen im Studio und haben dann die Sachen bei uns im Proberaum /Studio quasi dann weiter produziert. Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der uns extrem weitergebracht hat, quasi, dass wir dann einfach mehr Zeit haben, an den Songs zu arbeiten und die quasi noch weiter irgendwie auszubauen. Und ich finde auch eine Sache, die sich extrem verändert hat zu den Anfängen, ist tatsächlich die Live-Show. Also wir haben extrem mittlerweile eine ganz andere Art, wie wir auf der Bühne sind, wie wir mit dem Publikum irgendwie agieren können, wie man eine Show irgendwie aufbaut.
Inwiefern?
Ich sag mal so, wie man eine Show von der Energie aufbaut. Also es gibt mittlerweile viele Songs, wo ich gar nicht mehr Gitarre spiele, wo ich mir einfach rumlaufen kann, Kontakt quasi mit dem Publikum irgendwie herstelle. Wir sind auch ein bisschen einfach, ich würde sagen, verspielter oder irgendwie witziger drauf auf der Bühne, weißt, dass man irgendwie mehr, dass man sich mehr traut. Ich meine, es kommt auch mit den Shows, wenn du größere Shows spielst, und es kommen mehr Leute, die dann auch für dich, also nur für dich da sind als Band, dann fühlst du dich auch wahrscheinlich wohler, und irgendwie haben wir es halt geschafft, so ein bisschen die anfängliche, sag ich mal, dass wir eher statischer irgendwo sind, hin zum, dass wir eher outgoing sind.
Mehr outgoing bei größeren Shows?
Bei allen Shows.
Ich glaube, das kommt einfach mit den Jahren, die wir jetzt an Erfahrung einfach gemeinsam auf der Bühne haben. Man wird lockerer, man ist eingespielt, man hat verschiedene Konstellationen durch, verschiedene Settings, verschiedene Stresssituationen, und dadurch lernt man einfach, ne? Und man beschäftigt sich dann mit einem Spannungsbogen, einer idealen Setlist bis zu Show-Elementen, die das Ganze aufwerten können, zu richtigen Ansprachen, wie der Max das vorher schon erwähnt hat. Und auch da gibt es uns schon ein paar Jahre, dann lernt man das.
Das ist wie ein Skill, den man lernt. Genau. Das ist so wie Fahrradfahren theoretisch. Und dann schaffst du es jedes Mal irgendwie, das zu replizieren irgendwie, dass du irgendwie, weiß nicht, dass du schaffst, dass du von Anfang bis Ende irgendwie eine coole Show hinlegst.
Seid ihr dadurch stressresistenter geworden, auch privat?
Ja, definitiv.
Also das Schöne ist, vor einer Show bin ich jetzt nicht mehr shaky, nervös, sondern einfach nur mehr aufgeregt. Wir haben das voll oft, dass wir uns im Backstage dann darauf ansprechen, jetzt haben wir einfach schon so Lust zum Spielen. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, wo dann einmal so ein Step zu einer größeren Bühne passiert ist. Dann war schon sehr viel Nervosität jetzt noch da. Das fällt eigentlich irgendwann weg, aber im positiven Sinne. Also man ist dann einfach nur mehr positiv aufgeregt zum Spielen. Das ist natürlich sehr schön.
Wer von euch hat das dünnste Nervenkostüm?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
So im Alltag auch, oder meinst du jetzt davor der Show?
Innerhalb der Band.
Ja.
Ich glaube, dass man das eigentlich gar nicht so sagen kann. Ich glaube, das ist eher auf einzelne Aspekte innerhalb des großen Themas bezogen. Und da gibt es bei jedem mal von uns den Moment.
Aber insgesamt hätte ich gesagt, sind wir alle ähnlich.
Falsch. Hätte jetzt, also
gemütlich. Würde ich fast sagen.
Ja, definitiv.
Also natürlich eben, so wie der David sagt, ja klar, gibt es Ausreißer, jeden hat es mal kurz irgendwie.
Ja, das ist ja normal.
Das gehört definitiv dazu.
Ich glaube, es gibt keinen in der Band, der irgendwie die Nerven wegschmeißt oder so, oder der irgendwie komplett ausflippt. Also ja. Ich denke so bei Deadlines zum Beispiel, da bin ich der Erste, der schreit, hey, jetzt müssen wir aber mal irgendwie das und das und das machen. So ein bisschen witzigerweise, man sagt ja immer irgendwie so das kreative Chaos. Aber das gibt es bei uns ein bisschen weniger eigentlich. Also alles ist mehr ein bisschen organisiert. Und weil wir alles selber machen, ist das extrem wichtig. Sonst wird es komplett untergehen.
Ich habe mal gehört, dass eine Band im Prinzip nichts anderes ist wie eine Firma.
Ja, das trifft definitiv
zu 1000% zu.
Okay, ja. Also unterschreibst du das?
Ja. Ja, definitiv. Wenn du alles selber machst, dann definitiv.
Es ist mittlerweile der Fall bei uns. Also man stellt sich es natürlich dann oft romantischer vor, als es dann ist. Also tatsächlich muss ich sagen, die Romantik bleibt uns schon erhalten. Also wenn wir die gemeinsamen Shows spielen oder im Studio sind oder es entstehen die Songs oder so, ist es nach wie vor so, dass eben diese Romantik irgendwie da ist und die kann man dann auch voll fühlen. Aber so im Daily Business ist es einfach zigtausend Mails schreiben, To-Do-Lists haben.
Irgendwelchen Merch verpacken für den Versand. Das ist so.
Das macht sie alles selber?
Ja, alles selber.
Wie viele Wochenstunden gehen da?
Das willst du nicht wissen.
Gott sei Dank.
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Sollten wir mal den Stundenlohn ausrechnen?
Habt ihr nicht zwei Jobs eigentlich?
Ja, so
muss das sehen.
Ja, ich wollte gerade fragen. Also ihr lebt nicht von Velvet Wasted.
Nein,
okay, leider. Wir arbeiten alle ganz normal zwischen 20 und 38 Stunden in ganz normalen Jobs.
Und was macht ihr?
Wer möchte starten?
Ich bin im Sozialbereich tätig, genau. Ich arbeite mit Menschen mit Beeinträchtigung.
Okay.
Genau, das ist so ein Atelier, wo die Kundinnen, so heißt es bei uns, sind selber Künstler eben, aber bildnerisch und genau, die betreue ich dort. Das ist eben.
In Graz?
Ja, genau.
Cool.
Genau. Ja, und das in der Kombination mit der Band.
Ich bin gern von Bühnen umgeben und deswegen arbeite ich auch in diesem Bereich. Ich bin als Veranstaltungstechniker im Bereich Licht tätig in Graz in drei sehr coolen Venues, die zusammen können. Das sind auf Firmendom im Berg und Kasematten und ja, bin da sehr glücklich, weil ich dann quasi beide Seiten des ganzen Projekts eigentlich haben darf. Entweder ich bin auf der FOH-Seite beim Pult und darf eine Show machen für eine Band oder stehe eben selber auf der Bühne und habe die andere Seite.
Ist das hilfreich, dass du die...
Ja, das ist schon sehr gut, weil man halt sehr viele technische Aspekte oder auch alles, was bei einer Show im Hintergrund passiert, einfach weiß und da einfach mehr Einblick hat. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, wo ich ein bisschen einen Input bringen kann für die Band, wo das uns schon weitergebracht hat in gewisser Form.
Super.
Ja.
Ich bin bei der Magna, die bauen die G-Klasse, also Autozulieferer und da tue ich 38 Stunden die Woche.
Du brauchst meine Adresse noch, oder? gehen wir ein bisschen zum Album. Wie gesagt, Debütalbum, 20.03. Everleaf. 11 Nummern, was gibt es darüber zu wissen?
Alles und nichts. Also jeder. Das ist immer so die Frage, okay, um was geht es in dem Album? Um was gibt es darüber zu wissen? Ich glaube, dass das für uns während dem Schreiben fällt es oft einem gar nicht auf, aber danach, dass die Songs einfach, die stehen für eine gewisse Zeit, die wir Musik machen, eine gewisse Zeit im Leben, also so die Jahre zwischen, sagen wir mal, 20 und 30, so das junge Erwachsenendasein. Man ist zwar auf dem Papier nicht mehr Kind, aber irgendwie ist man noch nicht so ganz erwachsen. Und diese ganzen Songs drehen sich so ein bisschen um die Gefühle, die man vielleicht in der Zeit hat. Also so die klassischen Gefühle, erste große Liebe, Abschied, wie geht man mit den Gefühlen auch immer um. Also bei uns in der Musik, das ist auch sowas, wir sind immer so ein bisschen die Dualität irgendwie, deswegen ja auch Velvet Wasted. Im Leben, dass es die guten und die schlechten Zeiten irgendwo gibt und dass beide okay sind und dass beide einen irgendwie als Menschen weiterbringen, formen. Und die Songs, wie gesagt, das ist ein bisschen so ein Blumenstrauß an Gefühlen. Und Everleaf ist dann irgendwie der letzte Song gewesen, den wir bei der Pre-Production aufgenommen haben. Wir wollten eigentlich gar keinen weiteren Song mehr als Demo. Also wir haben unheimlich viele Demos aufgenommen. Das war der letzte, kurz bevor wir dann ins Studio sind. Und wie wir den geschrieben haben, haben wir gedacht, hey, eigentlich diese Songs und diese Gefühle, das ist unser Everleaf. Also Everleaf ist ein Kunstwort, das ist so quasi das ewig blühende Blatt. Und diese Jahre, die wir da gemeinsam machen und auch wahrscheinlich für den zuhörenden Menschen, sind so diese Jahre, die am meisten prägen, die das Leben prägen. Und deswegen für uns ist das quasi ein Blatt, das immer grün ist. Und auch wenn es schlechte Gefühle auch zum Beispiel im Leben und in der Zeit gibt und Rückschläge, aber so aufs Leben gesehen sind das wahrscheinlich die Jahre, die einen formen. Und genau darum geht es dann eigentlich.
Wie schafft man es, Gegensätze in einen Song beziehungsweise in ein ganzes Album zu packen und dass es immer noch positiv klingt, bleibt?
Ich glaube, du kannst den Texten und auch mit der Musik, so wie du es verpackst, Themen ansprechen, aber die Hoffnung, finde ich, sollte immer mitschwingen. Sonst machst du einfach nur traurige Musik und ich glaube, das ist bei uns nicht der Fall. Ich glaube, dass wir immer so einen leichten Wermutstropfen haben. Aber am Ende irgendwie ist die Hoffnung doch da, dass es ein besseres Morgen gibt. Und ich glaube so mit dieser, und das glaube bei uns allen vier so, dass wir mit diesem Gefühl auch durchs Leben gehen, dass wir ans Gute glauben. Und ich glaube, so schafft man es dann. Also unsere Musik entsteht ja auch sehr viel, dass wir jammen. Ich singe dann irgendwas drüber. Und eigentlich in diesem positiven Arbeiten gemeinsam, in diesem, sag ich mal, spielerischen Zugang entstehen die meisten Songs. Und ja, ich glaube, dass das einfach so im Unterbewusstsein dann tatsächlich irgendwie passiert.
Und gibt es da was Spezielles, was euch inspiriert?
Boah, alles und nichts. So schließt ihr den ganzen Tag.
Ja, Alltagssituationen. Ich glaube, das Leben an sich einfach. Und ich glaube, das ist ja das Schöne, dass man das, glaube ich, beim Musikmachen, also jetzt zumindest auch beim Musikalischen oder so, man kann das manchmal gar nicht so benennen. Also ich glaube, das ist eben dieses Gefühl, was halt einfach entsteht, wenn dann eben vier Leute in einem Raum sind und einer kommt mit irgendeiner Idee oder es entsteht eine Idee gemeinsam in dem Moment. Ich glaube, da schwingt eben, so wie der Max gesagt hat, unterbewusst, glaube ich, so viel mit. Also wie war der Tag, wie war die Woche, was ist gerade passiert irgendwie? Ist was Einschneidendes passiert oder ist es einfach, so wie heute, ein schöner sonniger Tag? Aber alles, glaube ich, arbeitet dann in einem und kommt dann sozusagen übers Instrument dann irgendwie raus und dann natürlich von jedem und aus dem entsteht dann eigentlich muss sagen, faszinierend, dass wir das überhaupt schaffen, dass dann irgendwie Songs so entstehen.
Ja, aber wir haben es auch nie anders gemacht. Also es ist, da haben wir schon Glück, dass das einfach funktioniert, das harmoniert einfach. Also gerade mit Banderfahrung auch schon davor kann ich sagen, das ist nicht immer so. Und das macht es uns glücklicherweise extrem angenehm, leicht, auch gute Songs eben rauszubringen. Da haben wir keine Schwierigkeiten damit. Und das ist eben, das geht so von der Hand. Also da reicht es, dass wir vier uns in den Raum setzen und jeder greift sich sein Instrument und man legt einfach los.
Und warum ist das bei euch so einfach und bei anderen Bands nicht?
Weil es manchmal, glaube ich, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Manche gehen es einfach auf die Art und Weise an, dass sich jemand zu Hause alleine eine Idee überlegt, die dann in den Proberaum mitbringt und dann wird versucht, den Gedankengang dieser einen Person auf mehrere aufzuteilen und da gemeinsam was zu machen. Das ist auch nicht verkehrt. Wir haben es nie wirklich anders probieren müssen oder wollen, weil es bei uns von Beginn an so auch in dem Ausmaß so positiv funktioniert hat. Dementsprechend, warum einen anderen Weg ausprobieren?
Und ist bei euch immer, vor allem während der Probe oder während der Proben, immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder gibt es auch ein bisschen Konfliktpotenzial?
Nein, es ist nicht immer.
Es ist ja wie, ein Band ist nicht nur eine Firma, ist auch eine Beziehung, aber eine Viereckbeziehung. Also
man merkt ja, das ist ein schwieriges Konstrukt, das wir haben.
Man muss, aber man lernt sich ja kennen und man weiß dann so, okay, wir sind alle drauf und über manche Themen, da tut man dann vielleicht, also beim Kreativen finde ich, da sind wir relativ oft uns einig tatsächlich. Und das ist das, glaube ich, was das Allerbeste ist. Also dass wir relativ schnell wissen, okay, das ist die richtige Line für das oder das ist das, der Song soll in die Richtung gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen unterbewusst, dass wir da einfach so in einer Art Harmonie irgendwie da schweben und dann abseits davon gibt es natürlich immer wieder Dinge, die man bereden muss und weil wir alle ganz normal arbeiten, versuchst du auch das irgendwie zusätzlich zu deinem normalen Brotjob irgendwie, das wie einen richtigen Beruf zu sehen, weil es einem auch so wichtig ist. Also das ist kein Hobby mehr für uns, das ist unsere Passion, das ist eigentlich unser Ein und Alles. Wenn dann Thema so wichtig ist und dann auch verschiedene Meinungen aufeinander kommen, gibt es natürlich, sag ich mal, Potenzial, dass man irgendwie miteinander irgendwie viel diskutieren muss über Dinge. Und das Schöne ist, dass wir gelernt haben, wie man miteinander redet.
Also, wichtig.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge anspricht und dass man halt nicht zu lange auch irgendwie was in sich hält, was einen vielleicht stört. Ja.
Oh, schön gesagt. Du solltest zu Paartherapeut werden. Umschulen nochmal.
Paartherapeut für Viererbeziehungen.
Herr Jungs, ich steige aus der Band.
Ich muss mir kurz schneuzen.
Wenn ihr Fragen habt, ruft an. Bei 88.6.
Nein, bitte nicht.
Jetzt der Aufruf.
Unter der deutschen Nummer plus 49.
Ich kann mir vorstellen, dass je erfolgreicher eine Band wird, desto mehr könnte aus unterschiedlichen Ecken Potenzial für ein vergrößertes Ego mitschwingen. Hm. Wie ist das bei euch?
Das lassen wir am besten vor der Tür, das Ego, wenn wir zur Musik machen gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich, weil du ja vorhin gesagt hast, eine Band ist wie eine Firma, dass man auch durchaus irgendwie einschätzen kann, wer ist man und was ist man als Band? Und dass man argumentieren kann oft, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Oder das ist das Richtige, was man, also dass man objektiv versucht drauf zu schauen. Eigentlich auf was das so sehr subjektiv in sich drin irgendwie ist, aber dass man doch irgendwie sehen kann, okay, was sind die richtigen Milestones, die man irgendwie erreichen sollte und wie kommt man dahin? Und ich glaube, natürlich gibt es verschiedene Wege, sage ich mal. Aber ich glaube, da ist man relativ schnell dann doch irgendwie so, okay, das ist wahrscheinlich der logischste Weg irgendwie. Und deswegen, ja, und generell beim Musikmachen, ich finde, das sollte die beste Idee, sollte quasi das Rennen gewinnen. Und da ist ganz wichtig, dass jeder einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, was ist die beste Idee, wenn ich zum Beispiel vielleicht mal bei einem Part Nick spiele, vielleicht tut das dem Song sogar gut. Dass man wirklich mit offenen Augen und in dem Fall Ohren irgendwie auf die Musik irgendwie hört und schaut.
Ihr wurdet, also ich habe ein bisschen recherchiert und ihr wurdet mit den, also unter anderem auch mit den Kings of Leon verglichen. Was sagt ihr dazu?
Ja, glaube ich, da sind wir alle d'accord, weil das Witzige ist ja, so wie jetzt.
Der David grinst.
Ja, es ist natürlich ein sehr schöner Vergleich. Ja. Das ist eine meiner Lieblingsbands.
Wirklich?
Ja.
Ich glaube, von uns allen.
Ja, definitiv. Aber das Schöne ist eben, also wie jetzt vielleicht schon rausgekommen ist, wir sind schon vier unterschiedliche Charaktere und wir hören auch schon sehr viel unterschiedliche Musik, muss man sagen. Also an dieser Stelle eh ein Wunder, dass wir das oft irgendwie so hinkriegen, dass wir das so gemeinsam schaffen. Aber es gibt dann doch eben immer wieder einzelne Bands, wo wir uns treffen und eine davon ist oder sind definitiv die Kings of Leon. Also sind wir sehr happy mit dem Vergleich.
Was hört ihr sonst für Musik?
Boah, also bei mir auch mittlerweile querbeet. Tatsächlich höre ich privat, also unabhängig von der Band, sehr viel ruhigere Musik auch. Gleichzeitig aber auch wieder voll rockig. Also es bewegt sich eh in diesem Velvet Wasted Kosmos. Also die Ausreißer seid definitiv ihr zwei oder David und Toni. Also ja.
Aber auch wieder Sandro, da gibt es jetzt von bis alles Mögliche. Es ist
sag jetzt, was du als Ausreißer hörst!
Wir reden immer drum herum, gell?
Ja, also, ja,
Progressive Metal, Rock. Ja, ich sehr gern sehr viele Sachen. Hauptsache verrückte Takte. Ich brauche 7, 8, 9 Minuten Nummern. Es muss nicht zwingend Vocals geben, Hauptsache es
also Tchaikovsky
ist komplett abgedreht.
Haben wir letztes gehört im Auto,
das
ja?
Das ist der Toni, der meint das.
Das kann ich mir stundenlang anhören und dann geht es mir sehr gut.
Okay. Ja. Hast du auch einen Ausreißer?
Ich habe einen Ausreißer. Taylor Swift.
Glocken, die 24 Stunden ja. Leid. Das ist zum Beispiel Marianne. Bei mir ein Ausreißer, ja?
Marianne. Nee, ich denke, wir hören alle irgendwie den ganzen Tag unterschiedlichste Musik. Ich finde, es gibt dann immer wieder so Neuerscheinungen, vielleicht am Musikkosmos, die einen dann alle irgendwie kurz mal fesseln. Also bei mir war es im letzten Jahr Da ist da irgendwie der Dijon und der Gitarrist der Mackie sind aufgetaucht, sind jetzt eh also riesengroß bei Coachella. Der Mackie hat zum Beispiel unter Dijon mit dem Justin Bieber irgendwie Musik gemacht und so. Mhm. Ich bin jetzt kein Justin Bieber-Fan oder so, aber was die zwei gemacht haben, das finde ich schon extrem cool. Und so gibt es halt immer wieder in verschiedenen Genres Ausreißer und ich weiß nicht, also ich höre eigentlich relativ alles. Von wirklich den alten Bluesern bis zum neuesten. Manchmal ist auch tatsächlich Taylor Swift dabei.
Das sagt man nicht so. Ich bin kein
kleiner,
Swiftie.
Kleiner Spaß. Ja, der mit Taylor dem Shake, Swift. Der Song, der war nicht schlecht. Haters gonna hate, hate.
So, aber ihr habt euch quasi auf den Indie-Rock, ich sag mal, geeinigt. Könnt ihr euch vorstellen, noch einmal musikalisch komplett Richtung zu wechseln?
Unter dem Namen Velvet Wasted glaube ich nicht. Mhm. Da müssten wir uns umbenennen. Wir haben so ein alter Ego. Das kommt manchmal im Proberaum raus. Das sind wir die Snacks.
Die Snacks?
Weil wir gern alle snacken. Und,
88 Snack.
Ja. Oh ja.
Oi. Ja, und da ist ich mein, das haben wir noch nie gestartet, so richtig. Das Projekt ist bis jetzt nur im Proberaum, aber da würde man eigentlich auf Deutsch singen und dann da werden wir richtig, sind wir im Proberaum und rasten komplett aus, tun irgendwas an, jammen, irgendwas wird drüber gesungen und dann sagen wir, hey, wir müssen wieder zurück. Das können wir nicht
zurückfinden
mehr.
Ist dann gar nicht so leicht.
Gar nicht so leicht, ja.
Man ist dann in dieser kleinen Snackwelt und ist glücklich.
Ich glaube, wir haben ja gestern, wie wir Bier trinken waren, ich glaube, wir haben locker 2 Stunden über Snacks geredet.
Ja, so die,
über
die,
so Kindheitserinnerungen
der 90er. Süßigkeiten, die es jetzt alle nicht mehr gibt. Da haben wir
lange.
Schön eine Stunde vertrieben.
Boah, was gibt's nicht mehr? Boah, ich weiß noch, es gab früher diese boah, das habe ich geliebt.
Ja, da ist jeder dabei.
Ja,
es gab früher diese Togo
Flick and Lick.
Diese Lutscher.
Das hat einen Namen. Ja. Flick and Lick.
Flick and Lick. Das war eigentlich ein Klappmesser.
Ja, was?
Oder so ein Butterfly. Das war eigentlich ein Butterfly-Messer. Das fand ich ein bisschen crazy, aber.
Oh mein Gott, das stimmt.
Ja.
Die Kaugummi-Chick.
Crazy.
Ja, das war, ja, wir haben gestern eh
auch. Huba,
ja.
Crazy
Dip. Aber Huba Buba gibt es doch noch.
Gibt's noch,
ja. Ja. Aber ich suche schon so lange diesen einen Huba Buba und gestern war ja wirklich dann, das war ja ein schöner Moment, dass den anscheinend doch gibt.
Ja, ja.
Und den muss ich jetzt bestellen. Ja, das war dieser Huba Buba Apfel eben.
Ja.
Und das ist für mich die volle Kindheitserinnerung, weil das war einfach so ein schöner Moment, wie ich den das erste Mal gekauft habe. Und seitdem suche ich diesen Kaugummi und den gibt es aber nirgends. Und gestern hat mir der Max eben gezeigt, hey, Sandro, den können wir bestellen irgendwie.
Bei Temu, war in Stock.
Ja, okay, gut, das mal. Nein.
Würde ich nicht essen von Temu.
Der kommt einen zu weiten Weg.
Aber ich glaube, ich möchte, wahrscheinlich, ich bestellen würde ihn gar nicht.
Nee, du musst ihn finden.
Ja,
er muss dir
genau.
Zulaufen.
Er muss dich finden.
Er muss dich finden.
Vertraue.
Also ein Aufruf, genau, wir sind ja hier im Radio. Ja, genau. Falls jemand weiß, wo man den Huba Buba Apfel kaufen kann.
Es gab doch auch diesen Huba Buba mit diesen ganz sauren kleinen Kügelchen dazwischen.
Boah, das weiß ich jetzt nicht.
Na? Bin ich die Einzige, die das
so oder meinst nicht diesen Kaugummi, der quasi der Center Shock? Meinst du Center Shock?
Nein, ich meine nicht Center Shock. Es war schon
von Huba Buba.
Ja, es war schon
wir
auch
machen
so.
Voll Werbung übrigens, gell?
Darf man das? Die freuen sich. Ja. Wir kriegen so Sponsoring
ja,
bei Huba Buba.
Endorsement.
Das ist keine Kaugummi. Werbung für Huba Buba. Aber da gab es also auch in so einer Rolle. Und dann waren aber so ganz kleine, total saure Teilchen drin.
Also auch diese klassischen Plastikrollen, die sind
genau,
so in
genau.
Rosa, Blau,
ja, doch,
Grün.
Jetzt wo du sagst.
Schon, gell?
Ja. Oh.
Genau,
ich hab gerade den Geschmack im Mund.
Ja,
kennst du das, wenn dann so...
Und dieses leicht mehlige, der war immer so
ja,
mehlig.
Ja, so...
Das war noch der Staub aus der Fabrik.
Aber eben den...
Von Temu-Fabrik.
Aber den ich suche, der ist tatsächlich nicht in dieser Rolle gewesen. Deshalb finde ich den.
Was?
Ja, der war eine eigene Packung.
Mhm.
Boah, wisst ihr, was es auch noch gab? Wie hieß das? Five Gum.
Das war ja auch der volle Trend.
Die waren auch
ja.
kurze Zeit
in der Schule
überall. Ja.
Immer Five Gum.
Ja.
Five Gum. Rosa, nicht mehr so gut. Ach, okay, kommen wir nochmal.
Ja, das ist, was man können, als Rockband quasi keine im Ewigkeit Radio redet,
ja, das ist,
weil wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt, genau, was das Thema angeht.
So. Ich bin dabei beim nächsten Termin im Proberaum, wenn diese Diskussion weitergeht.
Snacks in Rock'n'Roll.
Ja.
Aber cool, die Snacks. So, was würdet ihr sagen, unterscheidet euch von anderen Indie-Rock-Bands?
Puh. Unterscheidet uns was?
Jetzt lieber über die Snacks geredet, gell?
Sind wir eine von vielen?
Ja, ich meine, tatsächlich glaube ich, ich finde es ja immer witzig, dass wir für uns diese Genrebezeichnung so gefunden haben, weil so ganz klassisch Indie sind wir ja eigentlich überhaupt nicht. Also,
was ist klassisch Indie?
Ja, wahrscheinlich schon irgendwie so frühere The Kooks, Strokes. Ich meine, wir haben schon diese Einflüsse vielleicht leicht mit drin, eben im jetzigen Album definitiv noch mehr. Aber ich glaube, Indie ist für uns eigentlich vielleicht das sogar ein anderer schwer. Begriff.
Das Ding ist halt, glaube ich, du hast bei so einer typischen Indie-Rock-Band hernimmst, das ist ein einheitlicher roter Faden.
Ja.
Das ist es bei uns nicht. Wir haben Einflüsse davon, aber bei uns bewegt sich eher eben dieses Thema Velvet Wasted, sanft, hart, rockig und poppig.
Ja.
Und da gibt es dann die Mischung aus rockigen und poppigen Songs. Wenn wir da so einen schreiben, wo da beides drin ist, ist es am ehesten mit einer Indie-Rock-Genre-Bezeichnung leicht zu erklären.
Das ist vielleicht der Überbegriff, genau, irgendwie so. Aber eigentlich, weißt du, auf dem Album, da gibt es Songs, gell, die einen sind, ein, zwei sind wirklich wie Bein Strokes, dann gibt es welche, die klingen nach U2, dann gibt es welche, die klingen irgendwie nach Kings of Leon, dann gibt es welche, die sind dann irgendwie härter, die gehen dann vielleicht so Richtung Rival Sons irgendwie, und dann, ich glaube, dass das, diese Mischung an, sag ich mal, verschiedenen Bands oder Genres, dass das tatsächlich in Österreich nicht so oft gibt. Ich glaube, es gibt viele Bands, die Rock machen, die fallen dann vielleicht nochmal in die härtere Schiene, oder es gibt welche, die fallen vielleicht so mehr in so eine doch eher wirkliche Indie-Rock-Schiene, aber wir sind so ein bisschen zwischen allem und schaffen es aber irgendwie, das dann auch vor allem live extrem gut, sag ich mal, den Spagat zu machen, dass man quasi beides beim Konzert hören kann. Ja? Also meistens am Anfang ist es ein bisschen mehr Velvet und gegen hinten wird es dann immer mehr Wasted irgendwie, immer ein bisschen rockiger. Und ich glaube, dass das tatsächlich in Österreich so nicht irgendwie so oft gibt. Und witzig, es gibt immer viele, die sagen, boah, ihr klingt irgendwie international, oder wir klingen nicht nach dem, dass wir irgendwie in Graz oder eine österreichische Band wären.
Finde ich auch.
Und wenn man dann aber fragt, an wen erinnern wir euch quasi als Band, ist es dann oft irgendwie so, eigentlich kann man gar nicht so zu 100% sagen. Ich meine, manche sagen vielleicht Kings of Leon oder so, aber das ist vielleicht nur ein gewisser Teil von manchen Songs bei uns.
Ich meine, uns interessiert das ja immer voll. Was war so dein erster Eindruck, wie du es gehört hast?
Ich hätte euch von der Musik her nie im Leben nach Österreich gepackt.
Und das ist jetzt hoffentlich was Gutes.
Ja, ja, ja. Also ja. Es ist weder gut noch schlecht. Das ist, also ich mein,
nein, ich weiß, was du meinst. Ja, international eher, ja.
Ich hätte euch wirklich international gepackt. Ich hätte euch, ich meine, ich habe auch gelesen, dass ihr die Vorband von Leaf wart.
Lieb.
Ja. Eine.
Ever Leaf.
Ja,
ever Leaf.
So viele Blätter. Und von Liebert. Und ich finde, ihr passt da so gut rein.
Hm.
Ich hätte euch in die UK hätte ich euch gesteckt. Ich war aber auch sehr, 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 sehr positiv überrascht, als ich euch das erste Mal in der Sendung gehört habe, also in der Rot-Weiß-Rock-Show, weil ich auch finde, dass ihr einen Sound habt, der speziell ist. Ich habe nicht gewusst, warum, aber jetzt macht es eh Sinn, also irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, was aber nicht auf den ersten Blick so rauskommt, sondern man merkt schon, es gibt ein Alleinstellungsmerkmal, aber man weiß auf den ersten Blick nicht genau,
ja, was ist es.
Genau.
Das Gleiche ist für uns auch, wenn diese Fragen dann immer gestellt werden, es ist einfach sehr schwer, das so mit einem Genre zu beantworten.
Ja, klar.
Und trotzdem ist Indie-Rock da für uns der leichteste Überbegriff, das so zu benennen.
Weil voll Indie sind wir nicht und Hard-Rock sind wir auch, genau, nicht. Und irgendwie
und
was.
Nur Pop sind wir halt auch nicht. Nee. Es ist Es ist einfach schwer.
Ein bisschen was von allem.
Genau.
Ein bisschen
aber
was
von allem. Also es hat natürlich den Vorteil, dass wir uns massiv frei bewegen können.
Das stimmt.
Also es ist, wir sind sehr uneingeschränkt.
Wie ist denn das? Ich meine, ich habe mir eure Musikvideos angeschaut. Vor allem Sooner or Later, finde ich richtig cool. Wie baut, also wenn ihr jetzt als Band sagt, okay gut, so der und der Single sollte man jetzt vielleicht ein Musikvideo machen. Mhm. Was sind da die ersten Schritte? Wie geht man das an und wie kommt man auf die Ideen?
Sooner or Later ist eigentlich ein super Beispiel, weil da waren wir am Nova Rock, haben wir dort glücklicherweise spielen dürfen und wir haben einen guten Kumpel von uns, Shoutout, Les Steve, super Videograf, Fotograf, voll. Und ich meine, da muss man sagen, also großartige Idee von Max einfach auch. Also der hat da in stundenlanger Arbeit an dieser Wolke gebastelt.
Etliche Tuben, Bauschaum.
Yeah,
du gehörst auch zum Rock'n'Roll.
Aber eigentlich war das ja gar nicht so geplant, dass das jetzt das so das Musikvideo wird, sondern eher vielleicht ein Teil oder, aber das ist dann relativ spontan entstanden, oder? Du bist irgendwann
wir haben halt gesagt, hey, irgendwie diese Wolke, also in dem Song ist eine Teil, da geht es halt irgendwie Head in the Clouds irgendwie so und in dem Song geht es generell darum, dass man halt das Leben irgendwie leben soll und dass man nicht warten soll, weil irgendwie früher oder später bist du halt nicht mehr und deswegen ist es wichtig, jetzt zu leben. Und dann kam halt diese Wolke irgendwie so auf und dann haben wir kurz vor dem Nova Rock halt diese Wolke habe ich gebaut.
Darunter. Woraus hat die bestanden?
Das ist so ein bisschen USB-Schaum und dann Bauschaum drüber gesprüht und unten drunter ist ein Fahrradhelm. Und dann haben wir auch gedacht, okay, wir können eigentlich beim Nova Rock ein bisschen Werbung machen. Ne? So, und dann sind wir halt einen Tag davor mit dieser Wolke rumgelaufen und haben Berliner Luft
verschenkt
an die Leute
das und gesagt,
ein Lüftchen und kommt's eine Wolke.
Morgen, genau, kommt's morgen auf die Red Bull Stage, da spielen wir. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und nach dem Konzert haben wir dann zum Steve gesagt, hey komm, lass noch ein paar Videos da schießen. Und das sind so coole Aufnahmen quasi entstanden. Und die habe ich dann zusammengeschnitten und habe dann gedacht, okay, eigentlich könnte doch das Musikvideo sein. Fängt irgendwie das Feeling von dem Song schön ein und irgendwie da sind so ein paar so Szenen. Eine finde ich super, da stehe ich mit der Wolke da und hinten kommen zwei vom Bungee-Jumpen quasi runter. Mhm. Da gibt es dieses Partner-Bungee-Jumpen und die drehen sich so und sind halt wahrscheinlich ein Pärchen oder so. Und das finde ich irgendwie schön, dass das so, da habe ich gedacht, hey, eigentlich das genau, das sind die Aufnahmen, brauchst kein anderes Musikvideo.
Und die wissen vielleicht nicht einmal, dass sie einen Gastauftritt hatten.
Vielleicht, ja.
Aber vielleicht findet sie jemand in diesem Video mal.
Wer hat am Nova Rock letztes Jahr Bungee-Jumpen gemacht?
Ja, es war extrem, weil wollten extrem viele Leute dann Bilder auch machen, zum Beispiel mit mir und mit dieser Wolke. Ja, und gedacht, was ist da los? Und weiß nicht, ja. Das Leben und so.
Es gibt ein Musikvideo von euch. Ich habe es mal leider nicht notiert, welches das ist. Das hat mich so arg an Nirvana erinnert. Weil, also ich gehe davon aus, dass es während einer Probe gefilmt wurde und die Kamera...
Schwarz-Weiß?
Ah, eh,
ja. Blame-Strap-Suit. Ja, genau.
Ja, genau.
Ah, okay, ich höre jetzt kurz im Blame.
Was sagt ihr mit diesem Vergleich zu Nirvana?
Ja, also, wir mögen Nirvana mal. Ja. Er schaut aus wie der Kurti.
Kurti.
Manchmal, ich würde sagen, Gürtel. Ich glaube, manchmal, wir sind jetzt nicht mega grungig, manchmal ist aber live tatsächlich ein bisschen ein Grunge da, so ein bisschen eine Looseness, ein bisschen ein, ja, mal und der Song, der ist jetzt nicht irgendwie 100% Nirvana, aber es ist definitiv irgend so ein bisschen eine Fuck-off-Attitude, so ein bisschen so Scheiß drauf. Und ich glaube, dass das Nirvana.
Aber das war zum Beispiel auch so ein Musikvideo, auch wieder im lieben Steve, aber das ist eben eine Idee von Max gewesen, hey, Steve, stell ihn in die Mitte, Films und dreh die und wir gehen einfach ab.
Muss wild ausschauen und dann.
Genau.
Oft sind zum Beispiel, um auf die Frage zurückzukommen, die Ideen, die am einfachsten sind und die am schnellsten umzusetzen sind und gleichzeitig dem Gefühl von dem Song gut stehen, das sind die besten.
Das habe ich mir bei Madhouse gedacht.
Ja.
Ich finde, da passt das Musikvideo einfach, also wie die Faust aufs Auge und dadurch, dass es halt so simpel ist, finde ich es richtig cool.
Voll. Und da auch, ich habe vor Jahren mal irgendwie so Stative gekauft und so eine weiße Papierrolle. Und da haben wir gesagt, hey komm, wir machen da Löcher rein und filmen dann einfach so die verschiedenen Gliedmaßen, wie sie durchkommen oder das Auge und den Mund. Und das war eigentlich tatsächlich, das mit dem iPhone gefilmt, innerhalb von einer Stunde war das quasi im Kasten. Dann ist noch ein bisschen Schneiden natürlich. Ein bisschen Schneiden. Aber ja, weil wir natürlich, wie gesagt, wir machen alles selber. Und da ist immer wenig Zeit eigentlich. Und deswegen gewinnen die besten und die schnellsten Ideen.
Ja, cool. Habt ihr noch mehr Ideen für Musikvideos jetzt schon?
Ich glaube, ganz, ganz viele. Ich glaube, oft ist es so, dass man natürlich, es ist auch oft eine Budgetfrage, gell? Also du kannst jetzt nicht sagen, boah, wir tun jetzt quasi das, und deswegen entstehen auch ganz viele Musikvideos irgendwie selber oder dass man selber dann schneidet oder irgendwie. Also wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt irgendwie eine große Filmcrew und sagen, schau, hier sind 5000 Euro und jetzt machen wir ein cooles Musikvideo. Manchmal sind tatsächlich auch in der heutigen Zeit diese Musikvideos gar nicht irgendwie so gefragt.
Nee.
Die irgendwie so pompös oder irgendwie, es ist mehr das Gefühl, dass du transportierst. Aber ja klar, natürlich, man könnte sich irgendwie, also mir schwebt ja immer vor, dass man irgendwie mal so ein paar Songs hat, wo man so eine Musikvideo-Reihe hat, die zueinander gehört. Also die Kings of Leon haben das schon mal gemacht mit so 3-4 Chaptern bei einem Album, wo dann quasi die Musikvideos ineinander übergehen. Oder zum Beispiel die Lumineers haben den ganzen Film über ihre Songs, wo dann zum Beispiel eine Geschichte irgendwie erzählt wird, so 45 Minuten zum ganzen Soundtrack. Das wäre mega geil. Aber ich glaube, das ist halt für uns nicht so direkt zum Umsetzen.
Ja. Wegen Budget.
Wegen Budget, genau. Und vielleicht auch manchmal, weil einfach die Möglichkeiten vielleicht noch nicht ganz da sind. Aber, und genau das ist das Schöne auch bei einer Band, irgendwie so in unserem Dunstkreis, dass man schauen muss, wie kann man um die, sag ich mal, Nachteile oder um die, sag ich mal, die Probleme irgendwie drumherum schippern, rumarbeiten und doch das Beste draus machen. Also so Musikvideos wie Madhouse entstehen dadurch, dass man eigentlich kein Budget hat, aber Kreativität und sagt, okay, das ist wahrscheinlich das, was trumpft dann.
Lässig, wie cool. Ja. Ich habe mir eure Spotify-Zahlen angeschaut. Ich war sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich meine, auf Spotify sieht man, wie viele Leute einen wo hören.
Mhm.
Ja. Weiß man. Ja. Ihr habt den ersten und zweiten Platz.
Mhm.
Das sind Wien und Graz.
Mhm.
Wobei da halt auch wieder ein größerer Abstand zwischen Wien und Graz ist. Dritter Platz London.
Mhm.
Vierter Platz Innsbruck. Fünfter Platz Mexico City.
Mhm.
Ja.
Warum?
Ich kann es gar nicht sagen. Also ich glaube, dass die ersten zwei Plätze unsere, sagen wir, Art Heimatstädte oder halt irgendwie in Österreich, das ist ganz klar, weil wir eine österreichische Band sind und weil die meisten, unsere größte Hörerschaft ist hier. Ja? Aber ich glaube, mittlerweile ist der Algorithmus auch gut, dass er quasi Songs, sagen wir mal, von anderen Künstlern, die ähnlich klingen wie wir vielleicht, part und dann dir vorschlagen. Also wir sind bei den ganzen Releasen, das sieht man dann immer, sind wir dann oft in irgendeinem Release-Radar und dann siehst du, okay, dann geht es auf einmal in die ganze Welt. Und das ist schon cool. Also wenn ich mir vorstelle, dass in Mexico City irgendjemand da unsere Songs hört und da irgendwas fühlt dabei, weil ich finde, das ist eigentlich der Kern beim Musikmachen, dass das, was du selber fühlst, wenn du einen Song hörst, das möchtest du für andere eigentlich, versuchen, irgendwie auch so zu schaffen. Und wenn ich mir vorstelle, irgendeine hat da das Gefühl, ganz weit weg und wir kennen die gar nicht, das ist der Hammer. Also das ist eigentlich das Schönste tatsächlich. Das kommt für mich auch noch vorm eigentlichen Musik machen, dass man Menschen irgendwie eine Freude da macht.
Es gibt ja auch andere Rot-Weiß-Rock-Bands, wie zum Beispiel Mother's Cake aus Tirol, mhm. die ja in Mexiko vor allem nicht ganz unerfolgreich sind, sind ja auch dort auf Tour etc. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Dass ihr jetzt sagt, okay gut, wir gehen nach Mexiko.
Let's go. Jederzeit.
Ja.
Also, ja, wenn wir schon gern. Natürlich.
Ja.
Gibt es eine Stadt, in der ihr unbedingt einmal spielen würdet?
Ja, ich meine, ich glaube, für uns wird wirklich tatsächlich einmal gut passen, London. irgendwie so eine so UK-Tour wäre, glaube ich, für uns wirklich cool.
Ich finde, das wird voll passen. Ja. Also wenn ich mich da jetzt einschalten darf.
Also so weit waren wir selber ja auch schon, aber da ist halt auch wieder die budgetäre Situation.
Ja, und auch die
und auch die Booking-Situation.
Ja, es ist,
also es ist leider wirklich schwer.
Also
und in Österreich funktioniert es gerade sehr gut. Auch im deutschsprachigen Raum haben wir jetzt schon die einen oder anderen Shows außerhalb von Österreich gehabt und auch jetzt das Wochenende wieder. Aber so wirklich europaweit und dann auch England so ein eigenes Setting-Tour, das zeichnet sich gerade noch nichts ab.
Okay, aber wenn es noch euch gehen würde,
ja, klar.
Definitiv, ja klar.
Ihr habt doch einen sehr starken Social-Media-Auftritt, finde ich, vor allem eben auf Instagram. Wer macht das?
Ich mache eigentlich Social Media, genau.
Okay, und wie findest du die Zeit dafür? Und warum setzt du das
auf? Auf dem Klo. Zwischen Tür und Angel. Ich glaube, dass da auch wieder diese Regel mit dem, was ist einfach und was ist gut, was geht schnell, dass das Key ist. Also wir haben gemerkt, okay, wenn wir so in die Kamera reinreden, zum Beispiel bei Stories, ist das viel besser, als wenn man irgendwas schreibt oder irgendwie, es muss einfach sein. Und ich meine, wir sind, wie gesagt, auf Instagram, auf TikTok sind wir irgendwie nie angekommen, ganz, keine Ahnung. Hoffentlich machen wir das auch nicht und hoffentlich tun wir das einfach aussetzen, dieses Kapitel, sage ich mal. Ich glaube, das macht schon mal einfacher, dass man eigentlich nur auf einer Plattform ist. Und dass man consistent ist. Also wir sind nicht eine Band, die irgendwie jeden Tag ein Reel postet, aber so einmal die Woche und halt jeden Tag irgendwie die Story. Also es muss immer leuchten, dass wenn Leute, ich finde es ganz wichtig bei einer Band, dass wenn sie dann schauen, okay, was passiert, dass das was passiert. Ich finde das Schlimmste ist bei einer Band, wenn du auf die Band drauf gehst und es ist einfach nichts. Und du weißt nicht, was passiert da, wann spielen die, wann ist das Nächste irgendwie, die so im Nichts verschwinden und dann tauchen sie wieder auf. Besonders als kleine Band ist es halt wichtig, dass du irgendwie umtriebig bist und ich glaube, dass das uns doch geholfen hat über die Jahre.
Okay, also hat schon einen großen Wert.
Definitiv, es hat einen Riesenwert. Und tatsächlich, ich meine, es war jetzt gerade ein Spaß mit der Toilette, aber so zwischen Tür und Angel wird eigentlich oft irgendwie mal eine Story geschaltet oder es werden manche Sachen auch, wenn wir dann mal zusammen sind zu viert, sagen wir, hey komm, wir tun jetzt schon mal vielleicht das Announcement für das Vordrehen. Also es gibt tatsächlich manchmal den Fall, dass man irgendwie 2-3 Wochen bevor ein Konzert ist sogar sagt, hey komm, wir machen mal jetzt kurz den Shoutout für, keine Ahnung, das Konzert, das morgen in Regensburg ist.
Apropos Konzerte, ihr spielt morgen, also 18.04. in Regensburg, 24.04. in Klagenfurt, 25. Juli Ramsau und 31. Juli Kinsberg.
Mhm.
Gibt es ein Konzert, auf das ihr euch ganz besonders freut?
Ja, ja, aber ich glaube, das ist, also gewisse Sachen sind noch nicht announced.
Es gibt ganz viel in der Pipeline.
Das haben wir alle drei, glaube ich, gleich geantwortet. Ja. Das dürfen wir jetzt noch nicht sagen.
Bleibt unter uns.
Ja, genau.
Wann kommt sie?
Netter Versuch.
Nee, es ist ja, manche Dinge sind voll in der Schwebe, wo man dann auch nicht weiß, okay, kommt sie zurück, kommt sie jetzt nicht.
Was denn zum Beispiel?
Ja, das dürfen wir
nicht.
Little secret.
Also, ich meine, das eine Konzert, das können wir wahrscheinlich echt noch gar nicht announcen. Ansonsten gibt's einen Festival. Es gibt ein Festival in Wien, da freuen wir uns ziemlich drauf.
Das Dummeinzelfest.
Da kommen wir zu diesem Dummeinzelfest.
Das Dummeinzelfest. Genau. Ist das Dummeinzelfest? Jawohl.
Aber noch nicht auf eurer Bühne.
Was?
Da würden wir aber gerne hin.
Ja. Ich spiele im Donauinselfest aber nicht auf unserer Bühne. So, Podcast beendet.
Ja, wir haben die Bewerbung geschrieben. Aber aber auf das freuen wir uns unheimlich.
Mhm.
Und in Graz gibt es ein Festival, da werden wir wieder spielen. Da freuen wir uns unheimlich drauf. Es gibt mehrere Shows auch noch, die in anderen Ländern sind, die wir noch nicht announcen können, aber die kommen. Und Ich meine, wir haben jetzt davor auch, wir haben jetzt erst in Wien gespielt, in Graz gespielt, Innsbruck gespielt. Es waren alles Shows, die eigentlich quasi ausverkauft waren. Das war der Hammer. Also wir haben in unserer Hometown den Dom im Berg, das ist so 600er Venue. Das war quasi, also es waren 500 Leute da, aber das ist verrückt für uns, dass man da echt, da stehst dann vor dem Meer an Menschen und denkst, hey, was geht aus unserem kleinen Traum, aus unserem Spaß irgendwie da im Proberaum zwischen Snacks und irgendwie
der Realität.
Kommst dann irgendwo, kommst dann
zwischen
da raus.
Snickers und Kinderbingo.
Ja, liegen alle so am Boden vollgefressen.
Stehen 500 Leute und hören dir zu. Das ist arg.
Nee, und auch, also, ja, dass man einfach, wir durften auch schon extrem viel coole Bands zum Beispiel supporten. Kommt hoffentlich in der Zukunft auch noch der ein oder andere Support-Gig.
Meldet euch.
Und das ist halt auch toll, dass du da einfach mit Menschen, die wir dann selber auf, im Internet sehen und sagen, boah, sind die cool. Und für die dürfen wir dann Support spielen. Das ist der Hammer. Also.
Ist es irgendwie leichter oder angenehmer, in Graz zu spielen, wo ihr herkommt? Oder?
Es ist überall schön. Der Vorteil in Graz ist, dass du auch keine Anreise hast. Das finde ich immer ganz schön. Und weil es ist einfach zu Hause. Man spielt dort irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was nämlich auch das sehr schade ist, wenn man dann ein bisschen größer wird. Man hat nicht die Möglichkeit, so oft noch im selben Ort zu spielen.
Okay.
Ja.
Und wir haben früher sehr viel in Graz gespielt, weil du musst natürlich dann alles annehmen, was geht und willst es natürlich auch. Und je mehr Reichweite man dann erzielt, desto schwieriger wird es, sich mehrere Termine in der gleichen Stadt zu nehmen, weil man dann quasi das Publikum von einer Show auf mehrere aufteilen wird.
Okay, ja, stimmt.
Und
ja.
Dementsprechend ist es schade, dass man dann nicht mehr so oft spielen kann. Der Vorteil ist natürlich, dass man dann die zwei gewählten Shows, die man hat, die sind dann halt bombastisch. So wie es jetzt der Max gerade vom Dom im Berg erzählt hat. Das ist schon die andere Seite.
Ja. Ja, man muss sich irgendwann ein bisschen rar machen, weil wenn du irgendwie alle zwei Monate in der eigenen Stadt spielst, dann ist es dann irgendwann, dann war halt jeder und jede dann mal beim Konzert und sagt, okay, super, cool, die kommen in zwei Monaten wieder und dann sehen wir sie wieder. Deswegen musst du schauen als Band, dass du irgendwie so ein bisschen dich gut platzierst mit den Konzerten. Also, ja.
Woher weiß man, was zu viel ist und was gerade gut platziert ist?
Tatsächlich
ausprobieren.
Wobei in der Regel kann man schon sagen, so wahrscheinlich jede Band, die in unserer Größe ist, viel mehr als zweimal im Jahr in der eigenen Stadt spielen.
Ich glaube auch, das
wird Sinn machen. Und da zum Beispiel jetzt bei uns, also wir planen natürlich schon für nächstes Jahr die Tour. Und da gibt es einfach auch, also es macht da keinen Sinn, zum Beispiel die Städte, die wir jetzt irgendwie dabei gehabt haben, dass wir da jetzt in 3-4 Monaten wieder spielen. Das ist einfach zu knapp. Und das Gute ist, das gleicht sich ja automatisch aus, weil es ist ein budgetäres Ding wieder. Man sieht, Geld spielt eine große Rolle in der Musik.
Wo wir wieder bei der Firma sind.
Ja. Genau. Würde es gar nicht gehen, also weil eben die Kosten natürlich dann auch wieder so hoch sind. Und natürlich eben, so wie der Max sagt, wenn wir jetzt da 3 Monate später wieder in Innsbruck spielen, wenn man ganz viel Glück hat, kommen 80%, aber das ist,
Und wenn du ein Jahr danach spielst, dann kommen 150%.
Genau.
Dann bist du bis dahin wahrscheinlich im besten Fall größer noch. Und deswegen, man muss schauen, dass man das, und das ist auch gut so. Weil dann hast du auch wieder was Neues zum Zeigen. Neue Songs, es ist nicht.
Kannst du was Neues präsentieren?
Ja.
Zusammengefasst, es stehen einige Konzerte noch heuer an.
Ja.
Einige noch nicht announced.
Ja.
Gibt es noch neue Releases, die auf uns zukommen?
Eventuell.
Ah.
Gibt es vielleicht noch einen Nachschlag? Wir haben extrem viele Demos aufgenommen, extrem viele Songs. Also das Songschreiben ist bei uns absolut nicht das Problem. Auf einem Vinyl haben nur 11 Songs bei uns jetzt Platz gehabt. Also vielleicht gibt es noch einen Nachschlag dieses Jahr. Und ansonsten wollen wir jetzt schauen, dass wir mit dem Album extrem viel spielen, da auch noch viel irgendwie, also es ist schon extrem viel medial Werbung passiert. Also da haben wir echt dieses Mal bei extrem vielen Radiosendern wird unsere Musik gespielt, auch dank euch. Also an der Stelle Shoutout an eure Redaktion.
Stolz, stolz.
Eins der wenigen Radios in Österreich, die wirklich dezidiert eine Österreich-Show machen und viele, sagen wir mal, kleinere, jüngere Bands irgendwie supporten. Das ist gar nicht so normal. Und das hat uns tatsächlich extrem geholfen, dass ihr von Anfang an uns gespielt habt.
Ich werde ganz rot gerade.
Ja, wir merken uns das, aber auch wenn dann andere Radiosender kommen, aber blöd gesagt, die Wertigkeit, glaube ich, ist dann trotzdem eine andere, wenn man weiß, okay, da hat es jemanden gegeben, der hat von Anfang an irgendwie gesagt, okay, hey, die sind cool und die spielen wir. Mhm. Das bedeutet uns schon was. Also
definitiv. Also das ist, weil voll. Für eine Band, wenn du denkst, du wirst da im Radio gespielt, wir laufen gerade im Radio. Also die ersten Male, wie wir da irgendwie uns auf der 88.6 natürlich im Radio beim Autofahren gehört haben, das ist schon magisch.
War das zufällig?
Tatsächlich,
ich glaube, das, so Moment
das gehabt, erste Mal das war nicht zufällig, weil du natürlich fieberst auf den Tag hin, oh Gott, wann wird es ausgestrahlt? Aber jetzt oft ist es so, dass zum Beispiel irgendwelche Freunde, Freundinnen schicken, hey, dich gerade im Radio gehört und
im Radio klingen auch die eigenen Songs immer eine Spur besser, finde ich.
Wirklich?
Ja, klingt ein bisschen süßer.
Also das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Sound zu tun, aber ja. Ich glaube, das ist einfach diese eigene Euphorie, das die man dann hat. Ja. Dass irgendwie hört man die Songs anders. Also ja. Witzigerweise ist es ja so, dass man, besonders jetzt auch schon beim Album, man produziert die Sachen, man nimmt sie auf, man hört sie tausende Male. Und zum Beispiel für mich ist es so, also ich liebe das, wenn wir es dann live spielen. Ich kann es mir aber persönlich jetzt nicht die ganze Zeit anhören. Also die eigene Musik, aber wenn es dann einmal im Radio läuft, da freut man sich dann. Irgendwie, weil da hat man wieder vielleicht ein bisschen so eine Distanz irgendwie dazu, ja.
Cool.
Ja. Genau.
Dann freuen wir uns auf alles, was noch kommt.
Ja,
es wird noch wir ganz viel kommen.
Same.
Danke, dass ihr da wart.
Weil ja, danke fürs hier sein.
Vielen Dank für
die Einladung. Ja.
Vielen Dank.
Und das war's auch schon. Das war sie, die neue Folge Wieso, Weshalb Album. Heute mit Velvet Wasted und ihrem aktuellen Album Everleaf.